Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Das waren mal wieder ein paar Ergebnisse da im Abstiegskampf, unter anderem ein Unentschieden in einem direkten Duell. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Es ist Episode 451. Ich habe ja in der vergangenen Woche schon gesagt, darauf legen wir ein bisschen den Fokus. Und wir schauen auf den THSV Eisenach. René Witte war dort über viele Jahre der entscheidende Mann in der Geschäftsführung und hat diesen Verein etabliert in der ersten Liga. Das kann man ja nicht anders sagen. Da haben sie was echt Gutes aufgebaut und nun ist er weg. Zusammen mit Dirk Pille von Funke Thüringen bzw. der Thüringer Allgemeinen spreche ich über das, was dort beim THSV Eisenach genau los war, wie es dazu kam. Es ist durchaus interessant, das solltet ihr euch definitiv anhören und wir sprechen über eine mögliche Nachfolgeregelung, wenn auch nur ganz kurz, weil der Kollege meinte, er weiß nicht so genau, ob das die passende Lösung ist, aber ihr hört es am besten selbst. Und ich habe eingeladen Christian Frost von Sport Europe. Wir schauen voraus auf das Finale um die deutsche Meisterschaft bei den Frauen. Und zunächst sage ich aber mal hallo und herzlich willkommen an einen Kollegen, der vom Mindener Tageblatt kommt. Er heißt Sebastian Kübel. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Sascha.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir sprechen am Samstagmorgen miteinander und es ist ja keine 24 Stunden her. Da haben sich GWD Minden und der Bergische HC duelliert. Ich mache das mal wieder ganz klassisch, weil ich frage das oft. Was war deine Erwartungshaltung vor dem Spiel? Denn es war ja so, GWD Minden hatte eine lange Serie von Spielen, die sie nicht gewinnen konnten und dann auf einmal gewinnen die in Lemgo. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie war das denn in Lemgo?
Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil ich da im Urlaub war und das Spiel gar nicht live verfolgt habe. Ich kenne nur die Erzählung und da nimmt man natürlich das, was so vom Trainer und aus der Mannschaft herauskommt. Dieses Spiel war wirklich die absolute Trendwende. Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt auf diese lange Negativserie. Und das hat man auch gestern Abend dann gesehen, tatsächlich, dass das jetzt auf einmal eine ganz andere Mannschaft ist. Wie sagte Alex Weck vor dem Spiel so schön, wir spielen jetzt mit um den Klassenerhalt. Wir spielen jetzt wieder mit. Und genauso war es gestern Abend.
Wieso? Hatte man vorher das Gefühl, sie wären in so einem Abwärtsstrudel, dass sie es nicht mehr stoppen könnten?
Also ich würde nicht sagen, dass es ein dramatischer Abstiegsstrudel war, aber sie hatten halt im Vorfeld sehr viel auf diese Heimspiele gesetzt, die sie dann hatten gegen Wetzlar, das erste, dann war Hamburg und dann zu guter Letzt Eisenach. Und aus diesen drei Spielen, da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel erhofft. Das fing dann eben mit dieser Niederlage gegen Wetzlar an, die total verdient auch war. Ich glaube mit drei Toren, wo sie aber tatsächlich für den Sieg nicht in Frage kamen. Dann sehr unglücklich mit einem Tor das Heimspiel gegen Hamburg verloren. Da hätten sie mindestens einen Punkt verdient gehabt. Dieses Eisenach-Spiel, das war natürlich dann schon ein echter Tiefpunkt. Da sind sie wirklich zu keiner Phase irgendwie richtig da gewesen und haben das fast, ja, ich will nicht sagen ohne Widerstand, aber schon auf eine ziemlich ernüchternde Art und Weise verloren. Und da wähnte man sich natürlich so ein bisschen am Tiefpunkt und dachte, puh, wie soll diese Mannschaft das Ruder nochmal rumreißen? Ja, und dann kam das Lemgo-Spiel und hat eben gezeigt, diese Mannschaft will und diese Mannschaft kann auch.
Die Fakten sprechen aber aktuell gegen GWD Minden. Wir erklären gleich, warum das der Fall ist. Ja, also das kann man ja auch teilweise ein bisschen an der Tordifferenz ablesen. Das ist die schlechteste aller vier Abstiegskandidaten. Ich lasse mal den HC Erlangen für den Moment außen vor. Aber trotzdem, ja, also wenn man mal genau drauf schaut, minus 141, Leipzig als Schlusslicht hat minus 131, Wetzlar minus 102 und der BHC liegt da ganz klar vorne. Und das kann am Ende nochmal entscheidend sein mit minus 89. Also Minden muss einen Punkt mehr holen als der BHC. Bei Punktgleichheit wird das am Ende der Saison auf gar keinen Fall ausreichen, um am BHC vorbeizuziehen. Das Spiel ist 28-28 ausgegangen und ich habe es nicht komplett gesehen. Ich habe mir viele Highlights angeguckt. Ich habe mir auch angehört, was die Beteiligten danach zu sagen hatten und vielleicht beginnen wir auch da mal in der Anfangsphase. Der BHC kam gut rein und musste man da aus GWD-Sicht befürchten, dass wieder so ein Heimspiel wegläuft?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ja, der BRC ist gut reingekommen, hat glaube ich 3-1 geführt, aber dann hat der GWD relativ schnell auch den Ausgleich geschafft. Ich meine zum 4-4. Sie sind dann so ein bisschen in der ersten Viertelstunde trotzdem hinterhergelaufen, lagen dann, meine ich, auch wieder 5-8 zurück. Dann kam aber ein 4-0-Lauf zum 9-8 aus Mintner Sicht und danach war es echt ein offener Schlagabtausch. Es ging hin und her. Der Endstand war der 18. Gleichstand in diesem Spiel. Daran sieht man schon, wie eng das Ganze gestern Abend war. Und tatsächlich hatte GWD ja in der Schlussphase sogar den Sieg in der Hand mit 2 Toren Vorsprung, 90 Sekunden noch zu spielen. Nee, nicht ganz, also 90 Sekunden waren noch zu spielen, als Florian Kranzmann dann zum 7-Meter antrat. Der ging an den Pfosten, es wäre das 29-27 gewesen und das war am Ende so ein bisschen der entscheidende Wurf, weil Trainer Aaron Zierke sagte dann hinterher auch, ist der drin, ist dieses Spiel entschieden. Und so habe ich es auch gesehen. Also es war wirklich unglücklich, weil sie eben ja in den letzten 2 Minuten eine 2-Tore-Führung nicht ins Ziel gebracht haben.
Wir müssen jetzt aber ein bisschen erklären, wie es zu dieser 2-Tore-Führung kam. Was hat denn GWD Minden so viel besser gemacht als während dieser Serie, wo sie im Prinzip nichts geholt haben?
Ach, das ist immer schwer zu sagen. Ich würde sagen, als allererstes Körpersprache, dieses wir sind wieder da, wir wollen. Das hat man der Mannschaft angemerkt. Sie haben sich gepusht gleich in den ersten Aktionen, auch als es nicht so gut lief. Und da hat man irgendwie gespürt, dass dieses Mindset so ein bisschen anders ist. Der Spirit in der Mannschaft ist da. Und den haben sie dann gestern eben auch in den entscheidenden Situationen wieder rausgeholt. Dass sie ihre Möglichkeiten haben, die natürlich ein bisschen beschränkt sind, aber dass sie diese Möglichkeiten haben, auch die Gegner zu ärgern, das war bekannt. Zum Beispiel war es gestern Abend mal wieder so, wie auch BHC-Trainer Markus Pütz dann so ein bisschen genervt festgestellt hat in der Pressekonferenz. 7 bis 8 Mal haben wir sie im Zeitspiel und dann kriegen wir doch das Tor. Und das ist kein Zufall, denn so spielt GWD Minden. Lange Angriffe, den Gegner mürbe machen und dann, wenn er auch nur 5% nachlässt, eben doch die Lücke finden, um den Angriff noch mit einem Tor abzuschließen. Diese Qualitäten haben sie jetzt gestern wieder rausgeholt. Angeführt von Ian Weber, der ein tolles Spiel gestern gemacht hat, mit 7 Toren und auch noch 4 Assists. Nebenbei ist der vorweggegangen. Sie haben so einige Waffen und am Ende fehlten, wie sie oft beklagen, Kleinigkeiten, zum Beispiel dieser 7 Meter oder eben auch die Position linker Rückraum, die gestern nicht ganz so gut funktioniert hat, wo ein Morten Hempel-Jensen ja in den vergangenen Wochen der Top-Torschütze war, das Team so ein bisschen getragen hat. Der hat gestern nur 2-mal getroffen. Dann kommt Alex Weck dazu, der war ja letzte Saison, also ich glaube der zweitbeste Profi der 2. Liga. Der schleppt seit Wochen eine Fußverletzung mit sich rum und das sieht man eben auch. Der kann immer nur wenige Minuten spielen. Und ja, ein Karolis Antanavicius wäre auch noch eine Option. Der reibt sich aber halt sehr, sehr stark in der Abwehrarbeit auf und macht dann eben vorne auch nur 1 von 6. Also das sind so die Sachen, die ihnen so ein bisschen fehlen. Und wie es so oft ist, bei GWD muss wirklich alles passen. Und dann kommen sie für Punkte oder auch Siege in Frage. Und wenn ein paar Kleinigkeiten nicht passen, dann gibt es eben auch so eine kleine späte Enttäuschung wie gestern Abend.
Du hast Ian Weber jetzt angesprochen, der war auch nach der Partie im Interview zu Gast bei der Kollegin Annette Sattler bei Dein in der Übertragung und er hat das auch gesagt, es sind diese Kleinigkeiten. Ich kann mich da an eine Situation von ihm erinnern, da ist er frei durch in der Schlussphase und wirft den Ball, ich weiß nicht, rechts oben an die Latte und der geht dann ins Tor aus. Ja, eine Latte. Ja, also das sind natürlich unfassbar bittere Aktionen.
Ja, absolut, absolut. Also da waren noch so ein paar von diesen Aktionen schon in der ersten Halbzeit, sagte Tom Bergner dann ja auch, der ist ja gerade verletzt, der Kreisläufer. Und der hat dann im Halbzeitinterview gesagt, wir haben die Chancen, hier 3 Tore schon weg zu sein. Sie haben, glaube ich, 2 Gegenstöße weggeworfen, auch schon 7 Meter von Mats Korte in der ersten Halbzeit. Also wie gesagt, es muss irgendwie perfekt laufen bei GWD und dann haben sie eine Chance. Sie hatten gestern auch eine Chance, immerhin haben sie ja einen Punkt geholt, aber es waren dann eben doch viele Sachen, die dann nicht so perfekt gelaufen sind. Jetzt stehen sie mit einem Punkt da und wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen.
Darüber sprechen wir natürlich auch noch, was sie damit anfangen könnten. Ich habe es vorhin gesagt. Also die Punktesituation im Tabellenkeller ist wie folgt. Der BHC hat jetzt 18 Zähler, Wetzlar und Minden jeweils 15. Denn Wetzlar, das Spiel habe ich am Donnerstag kommentieren dürfen, hat eine Führung in der Schlussphase aus der Hand gegeben in Göppingen. Das Ding hätten sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Also ein Punkt war absolute Pflicht. Deswegen Glück für die anderen Mannschaften, die da unten mit drin hängen. Und Leipzig hat in Hannover verloren. Also das ist die Situation. Die haben 13 Zähler. Für die sieht es natürlich extrem schlecht aus, weil Wetzlar auch gerade anfängt zu punkten und das regelmäßig. Also sie hatten ja jetzt 2 Siege in Serie, einmal gegen den BHC und einmal gegen den THW Kiel. Jetzt dann halt diese Niederlage in Göppingen, wo sie nochmal, wo sie auf jeden Fall alle Chancen hatten, das Ding auch zu reißen. Wenn man jetzt von so Kleinigkeiten spricht, oder du hast gesagt, bei GWD Minden muss alles funktionieren, damit sie Spiele gewinnen. War das gestern ein Spiel, was aufzeigt, dass, was das angeht, der BHC diesen kleinen Schritt voraus ist, dass bei denen vielleicht nur 98% der Dinge funktionieren müssen und dann reicht es zumindest mal für einen Punkt, weil es hört sich ja so an, als wäre es glücklich gewesen für die Gäste.
Ja, ich glaube, da ist was Wahres dran, was du sagst. Für mich ist der BHC da unten aus diesem Quartett die stabilste Mannschaft über die ganze Saison gesehen. Mit einem großen Ausrufezeichen ja auch beim DRB-Pokal-Final vor. Da sieht man eben, dass die doch einen Tacken mehr Qualität haben als andere da unten, unter anderem GWD. Ja, gestern, genau in der Phase, wo sie da sein mussten, waren sie da, machen dann eben diese 2 Tore zum Ausgleich, verteidigen den letzten Angriff, den GWD ja hatte, wo sie nicht mal zum Abschluss kommen. Ist am Ende wahrscheinlich dann auch eine Qualitätsfrage, ja. Ich glaube sowieso, BAC, die sind jetzt 3 Punkte, glaube ich, schon vor GWD und auch Wetzlar. Die kann man fast so ein bisschen rausrechnen da unten. Für mich geht es jetzt zwischen den letzten 3 Mannschaften.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Teams noch so viele Punkte holen, dass 2 davon am BHC vorbeiziehen. Aber wenn ich das jetzt sage und das hören dann irgendwelche Leute, die sich mit dem BHC identifizieren oder halt BHC-Fans sind, dann sagen die, nein, 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 um Gottes Willen, man muss auf jeden Fall noch aufpassen. Kann ich natürlich nachvollziehen. Fakt ist, es gab ja dann nochmal eine letzte Aktion, wo GWD Minden einen Freiwurf hatte, dann verdaddeln sie nochmal irgendwie den Ball. Und der BHC hat nochmal die Möglichkeit, aber dann gab es, glaube ich, einen Fehlpass von Wasilewski. Sonst hätte eventuell Noah Bayer die Möglichkeit gehabt, dann nochmal im Tempo-Gegenstoß gegen den Gegenspieler in die Mitte zu ziehen, den stehen zu lassen und sogar zum Sieg zu treffen. Also das mag man sich aus GWD-Sicht ja gar nicht ausmalen, weil das wäre dann der Klassenerhalt gewesen für den BHC, gar keine Frage. Auch wenn es nur der praktische gewesen wäre und nicht der theoretische. Trotzdem, was ich interessant finde, ich habe ja gesagt, es gab viele Spiele, in denen GWD nichts geholt hat. Also dieser Sieg gegen Lemgo, das war ein richtiger Befreiungsschlag. Du hast von Trendwende gesprochen. Was ich dennoch erstaunlich finde, ist, dass die ruhig geblieben sind in Minden. Stand denn Aaron Zirke nie zur Debatte? Also ich habe es nicht so wahrgenommen.
Nein, wir auch nicht. In keiner Weise wurde darüber geredet. Man muss ja auch immer gucken, wo kommt diese Mannschaft eigentlich her? Die hat in der vergangenen Saison am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale auf der letzten Rille sich den Aufstieg gesichert und war ja von vornherein für alle Experten der Abstiegskandidat Nummer 1. Alle hatten GWD auf Platz 18 getippt am Ende. Es kann natürlich noch so kommen, aber dass die überhaupt zu diesem Saisonzeitpunkt, nämlich 3 Spieltage vor Schluss, diese Chance haben, den Klassenerhalt vielleicht sogar aus eigener Kraft noch zu schaffen, das nehmen sie schon als großen Sieg wahr diese Saison. Und das ist es eigentlich auch. Etatmäßig, da kennt man ja immer nur so vage Schätzungen und Zahlen, sind sie weit hinter den direkten Konkurrenten da unten. Und ich glaube, sie haben in dieser Saison alles rausgeholt aus diesem Kader, was da drin ist. Und eigentlich haben sie jetzt schon ein Ziel erreicht, nämlich, dass sie bis zum Schluss eine reelle Chance haben, diesen Klassenerhalt zu schaffen.
Ja, sie spielen am letzten Spieltag in Leipzig. Wir kommen gleich nochmal zum Restprogramm, auch wenn wir da in den vergangenen Wochen schon häufig drüber gesprochen haben. Aber ich möchte das definitiv so durchziehen bis zum Saisonende. Wie gut tut es denn deiner Meinung nach dieser Mannschaft, dass sie wieder zu Hause spielt? Also, dass sie wieder richtige Heimspiele hat in der Kamperhalle nach einer langen Zeit in Lübecke?
Naja, das tut erstmal der Kasse gut, weil sie haben natürlich deutlich mehr Zuschauer und damit auch Einnahmen als in Lübecke. In Lübecke, da war man immer so, also wenn es gut lief, waren 2000 da, oft aber auch nur so um die 1,5. Jetzt haben sie in den Heimspielen stabil um die 3500 Zuschauer in der Halle. Das kann man sich also ausrechnen, was das eben auch bringt. Natürlich sind das kalkulierte Einnahmen, aber dass es so gut läuft vom Zuschauerzuspruch, das überrascht auch die Verantwortlichen. Und ich glaube, das nehmen sie erstmal gerne mit. Ergebnismäßig kann man sagen, ja, einen Heimsieg haben sie noch nicht geschafft in der Kamperhalle wieder. Das muss man auch klar sagen. Das war jetzt, glaube ich, der 2. Punkt erst. Sie haben gegen Stuttgart einen Unentschieden erreicht und jetzt gegen den BHC. Also ergebnismäßig ist noch Luft nach oben, denn man darf ja nicht vergessen, auch in dem Ausweichdomizil in Lübecke haben die ja ihre Punkte gemacht. Und zwar auch schon in den vergangenen Jahren. Da sind sie ja auch immer mal wieder ausgewichen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass es der Mannschaft etwas ausmacht, nicht in der eigenen Halle zu spielen, was die Leistung angeht. Das ist ja dann immer so eine Sache, aber stimmungstechnisch ist es ein Unterschied. Du hast ja gerade die Zuschauerzahlen angesprochen, es ist ein himmelweiter Unterschied. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein extremer Unterschied. Und ich kann mir durchaus vorstellen, selbst wenn es wieder runtergehen sollte in die zweite Liga, dass die Leute auch weiterhin Lust haben, in die Kamperhalle zu gehen und man da einen sehr, sehr guten Zuschauerschnitt auch in der zweiten Liga hätte, aber soweit wollen wir nicht denken. Jetzt gibt es ja erstmal eine Länderspielphase und dann gibt es ein Auswärtsspiel in Gummersbach. Machen wir uns nichts vor, Sebastian, das ist aktuell mit das schwierigste Auswärtsspiel, was man in der Bundesliga haben kann. Dann kommt der THW Kiel nach Minden am 3. Juni und zum Abschluss der Saison geht es nach Leipzig. Also ohne einen ersten Heimsieg in der Kamperhalle wird es nicht gehen mit dem Klassenerhalt.
Ja, das ist so. Sie werden aus den Spielen in Gummersbach und gegen Kiel, da werden sie Punkte brauchen, einen oder auch mehrere, um überhaupt die Chance zu haben, am letzten Spieltag ein Endspiel zu haben. Ob es dann für Leipzig noch ein Endspiel ist, wage ich mal dahinzustellen. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Das Restprogramm ist ja sowieso total interessant, weil schon Mitte der Saison hat Aaron Zierke mal zu uns gesagt, der Mindener Trainer, am Saisonende, da gibt es ja schon auch immer mal komische Ergebnisse. Und das ist auch völlig verständlich. Mannschaft, für die es vielleicht nicht mehr um alles geht, ob die dann noch wirklich mit der 110-prozentigen Einstellung bei der Sache sind, das ist dann immer so ein bisschen die Frage. Dann kommt ja immer auch dann die Phase, wo teilweise Mannschaftsfahrten schon während der laufenden Saison durchgeführt werden, was mich immer total irritiert, was es aber in den vorigen Jahren ja immer mal wieder gegeben hat. Und ja, nicht zuletzt die jüngsten Auftritte des THW Kiel in der Bundesliga zeigen ja, dass man gerade in dieser Phase nicht mehr unbedingt von Favoritensiegen ausgehen darf.
Ja, wenn das so leicht wäre, dann müssten wir hier nicht darüber diskutieren. Also ich habe zuletzt mit Volkmar Schäfer darüber gesprochen, nach dem Spiel der HSG Wetzlar war es, glaube ich, gegen Kiel? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es sind so viele Sendungen und die Zeit vergeht so schnell. Entschuldige, ich kann es gerade gar nicht mehr richtig zusammenbringen. Aber das Entscheidende ist, Kiel spielt jetzt am kommenden Spieltag beim Bergischen HC in Düsseldorf in der großen Halle, also nicht in der Mitsubishi Electric Halle. Das ist dann natürlich nochmal ein Unterschied. Der BHC hat dort nämlich im PSD Bankdom noch nie ein Spiel gewonnen. Sie haben in ihrer Historie noch nie den THW Kiel geschlagen und das hört sich irgendwie ganz extrem danach an, dass das jetzt ausgerechnet passieren wird. Zumal nämlich eine Woche später dann das Final Four in der European League in Hamburg ansteht und das ist ja für den THW die letzte Chance, sich noch für die Champions League zu qualifizieren. Da müssen ein paar andere Dinge noch zusammenkommen. Aber trotzdem, das ist ganz, ganz entscheidend. Also ich kann mir schon vorstellen, auf der einen Seite möchte man natürlich ein bisschen Rhythmus haben. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass der THW sich denken könnte, wir brauchen alles an Energie für dieses Final Four in Hamburg. Was juckt uns das Spiel beim Bergischen HC? Nämlich gar nichts. Könnte so sein, wir wissen es nicht. Dann muss der BHC nach Erlangen. Und der HC Erlangen, ja, hat jetzt in den vergangenen Wochen nicht mehr so gespielt, wie man das vielleicht erwartet hat, weil sie ja doch zu Saisonbeginn einigermaßen stabil waren. Aber Viggo Kristiansson ist aktuell verletzt. Und dann kommt Göppingen in die Unihalle nach Wuppertal. Also ich denke schon, 1 bis 2 Zähler sind da drin, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Aber der eine Zähler wird am Ende meines Erachtens auf jeden Fall schon ausreichen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Minden 3 Spiele gewinnt. Und das müssten sie dann, weil, wie gesagt, die Tordifferenz ist dann schlechter. Und dann haben wir noch das Restprogramm der HSG Wetzlar. Zu Hause gegen Erlangen. Ich habe es gerade angesprochen, wie es bei den Franken aussieht. Die müssen dann nach Hamburg, also die HSG Wetzlar, und zum Abschluss zu Hause gegen den SC Magdeburg. Kann natürlich sein, dass dieses Spiel gegen Erlangen ja schon das ist, was es entscheidet. Wenn sie das gewinnen, sieht es ganz gut aus. Auch da haben sie den leichten Vorteil in der Tordifferenz. Leipzig zu Hause gegen Melsungen, dann auswärts in Lemgo und am 7. Juni das direkte Duell SC DHFK Leipzig gegen GWD Minden. Ich sage jetzt mal Folgendes voraus. Für Leipzig wird es, du hast es ja auch so ein bisschen angedeutet, an diesem Spieltag um nichts mehr gehen. Das ist mein Gefühl. Aber wird es für GWD Minden noch um was gehen?
Tja, das ist die große Frage. Also man kann, glaube ich, lange jetzt auf den BHC gucken und auch dieses Kiel-Spiel, wo Wasilewski ja auch gestern im Interview schon total gezeigt hat, wie heiß sie darauf sind. Wie gesagt, ich rechne den BHC für mich gedanklich schon raus da unten. Und Ian Weber hat es ja im Interview auch gesagt, die Mindener gucken hauptsächlich auf Wetzlar. Die sind gerade von der Tordifferenz hier vor ihnen. Die sind punktgleich beide. Darauf gucken sie. Sie müssen Stand jetzt einen Punkt aufholen auf Wetzlar. Er sagte ja, möglicherweise müssen wir auch 3 Punkte aufholen auf Wetzlar. Darum geht es. Die haben sie gerade im Visier und im Rückspiegel natürlich die Leipziger nach wie vor. Ich kann das gerade ganz, ganz schwer einschätzen. Ich glaube auch, dass es in Gummersbach sehr schwer wird für GWD. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie in dieser Verfassung, in der sie gerade sind, auch diese Kampfeslust, dieser Wille, den sie jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt haben, dass sie da zu Hause gegen Kiel tatsächlich eine Chance haben könnten. Auch da hängt es natürlich auch immer vom Spielverlauf ab und davon, wie der THW sich im Final vorschlägt. Ja, man muss ja gucken, kommen die als Titelträger dann nach Minden, haben vielleicht 2 Tage gefeiert. Oder kommen die als geschlagener Favorit nach Minden und wollen sich und ihren Fans auch nochmal so richtig beweisen? Das sind aber gerade so viele Eventualitäten, dass es total schwer ist, das vernünftig zu prognostizieren. Ja, also es wäre natürlich toll für GWD und auch für diese Saison, die sie mit diesem Team gespielt haben, wenn sie am letzten Spieltag noch ein Endspiel haben. Aber ja, bis dahin muss wirklich viel mitspielen. Also nicht nur die eigene Leistung, sondern eben auch die anderen Mannschaften, besonders Wetzlar.
Das ist eben der Punkt. Also nochmal Wetzlar zu Hause gegen Erlangen. In der aktuellen Form würde ich sagen, das holen die. Und die haben auch in Hamburg eine realistische Chance, einen Punkt oder vielleicht sogar 2 zu holen. Ich habe sie in Göppingen bis auf die letzten 3, 4, 5 Minuten extrem stabil erlebt. Und Göppingen ist in einer überragenden Form jetzt, ich muss mal kurz überlegen, 15-3 Zähler in Serie, das ist natürlich schon sehr, sehr bemerkenswert und dann musst du da erstmal so ein Spiel hinlegen und dann waren es ja ein paar blöde Fehler in den letzten Minuten. Ich will jetzt nicht von der Angst vorm Sieg sprechen, weil wenn man 2 Spiele hintereinander gewonnen hat, dann hat man keine Angst, das 3. hintereinander zu gewinnen, aber da waren ein paar blöde Fehler mit dabei, dann haben sie es verloren. Also aus meiner Sicht entscheidet sich zwischen der HSG Wetzlar und GWD Minden und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Sebastian, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung rund um den Abstiegskampf in der Daikin HBL. Unfassbar spannend. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, was beim TSV Eisenach so los ist. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe mit einem Kollegen, den ich schon länger nicht begrüßt habe. Jetzt hat er gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, naja, über solche Vereine spricht man nur, wenn es kriselt. Jetzt muss man mal überlegen, der TSV Eisenach steht ganz souverän auf Platz, ja aktuell, wenn wir miteinander plaudern, auf Platz 13 der Tabelle. Sie müssen ihre Partie an diesem Wochenende noch absolvieren, aber unser Gespräch zeichnen wir am Freitagmittag auf und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen an Dirk Pille von Funke Thüringen bzw. der Thüringer Allgemeinen. Hallo Dirk.
Hallo, guten Tag.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist, weil, wenn wir es jetzt mal so aufziehen, eigentlich, ja, dieses Wort kann man mehr oder weniger immer weglassen im deutschen Sprachgebrauch, aber wir benutzen es ständig, eigentlich gibt es ja nur Positives zu berichten vom TSV Eisenach, wenn wir jetzt mal auf das schauen, was sie auf der Platte zeigen.
Ja, sportlich ist die Mannschaft also voll im Lot. Überragende Saison gespielt. Es fehlt jetzt quasi noch ein Zähler, um es auch theoretisch ganz klar zu machen. Es sei denn, die anderen spielen jetzt an diesem Wochenende noch für Eisenach. Aber im Prinzip ist der Klassenerhalt seit dem Sieg in Minden, also den Eisenachern auch theoretisch nicht mehr zu nehmen. Sie haben ja auch noch, ich glaube, fast 100 Tore Vorsprung gegenüber den Abstiegskandidaten.
Ja, das kommt auch noch dazu und machen wir uns nichts vor, also zumindest ich habe vor Beginn der Spielzeit gedacht, das wird eine enge Nummer oder kann eine enge Nummer werden. Es gab prominente Abgänge, wie zum Beispiel Marco Grigic, ja, Simone Mengon, das sind ja nicht irgendwelche Spieler für diese Mannschaft gewesen. Ein neuer Trainer ist gekommen mit Sebastian Hinze, aber die machen das im Verbund ganz hervorragend.
Ja, das ist so ein bisschen diese Eisenacher Schule. Also die hat Hinze auch sofort angenommen und hat auch ein paar Dinge justiert am Anfang der Saison und in der Vorbereitung. Und jetzt hat er eben wieder eine kampfstarke Mannschaft, die sein System verstanden hat und das auch in vielen, vielen Spielen sehr perfekt gespielt hat. Also ich hatte eigentlich während der gesamten Saison nie Sorgen um diese Mannschaft. Sie hat ja auch fast kein Spiel hoch verloren. Also 2-3 Spiele, die ein bisschen höhere Niederlagen gewesen sind. Ansonsten eine überragende Saison. Vielleicht fast noch besser als die letzte Kaufmann-Saison.
Ja, und diese Aussage spricht für sich. Also nochmal, hätte ich so nicht mit gerechnet. Sebastian Hinze hat das extrem gut gemacht bislang. Trotzdem gibt es Unruhe. Und das ist ja das Erstaunliche. Da gab es ja jetzt dann vor gut einem Jahr diese Geschichte, wo so ein Hashtag durchs Internet waberte und da hieß es Tell the Truth. Hat das jetzt noch was mit der aktuellen Geschichte um René Witte zu tun, der jetzt nicht mehr der Geschäftsführer dieses Vereins ist, nach vielen, vielen Jahren?
Absolut. Es sind jetzt fast 8 Jahre, wo er sehr erfolgreich gearbeitet hat. Er hat diese Mannschaft und diesen Verein wirklich aus dem Nichts herausgeholt. Also es gab damals, als er angefangen hat, da gab es nicht mal ein paar Mülltüten. Also der Verein war finanziell völlig am Boden in der dritten Liga. Und das muss man Witte also absolut zugestehen. Also wie er diesen Aufbau geschafft hat, wie er aus diesem Verein, aus diesem kleinen Verein einen Kultclub gemacht hat, der in ganz Deutschland inzwischen bekannt und beliebt ist. Also da ist Witte hauptverantwortlich mit dafür. Das muss man sehen. Aber in dieser Zeit, wo der Streit mit Kaufmann begann also quasi auch schon diese ganze Kalamität, der Untergang von Witte sozusagen jetzt. Also da hat das alles begonnen und da haben sich dann eben Pole entwickelt, die sich nicht angezogen haben, sondern die sich nur noch abgestoßen haben.
Das ist, finde ich, sehr bitter für ihn persönlich. Das ist auch bitter vielleicht auf Sicht für den TSV Eisenach, denn du hast es ja gerade gesagt, er hat sehr gute Arbeit geleistet. Er hat diesen Verein in Handball Deutschland sehr beliebt gemacht. Also alle haben gestaunt, wie schaffen die das auch, so einen attraktiven, interessanten Handball zu spielen. Alle haben gesagt, was für eine Stimmung immer in dieser kleinen, wenn auch sehr alten Halle. Und jeder war begeistert. Alle waren irgendwie, also neutrale Fans waren immer pro TSV Eisenach, das muss man erstmal hinbekommen, deswegen Hut ab für das, was René Witte da geleistet hat. Es hörte sich aber gerade in deiner Aussage ein bisschen so an, als hätte es sich dann angedeutet. Also das war jetzt nur eine Frage der Zeit?
Ja, das war nur eine Frage der Zeit. Also diese Streitereien, die begannen dann mit der Causa Kaufmann. Witte ist ein emotionaler Typ, Witte hat eben einen speziellen Charakter und dann werden Entscheidungen getroffen, dann werden Dinge gesagt, getan, die sich dann nicht mehr gerade biegen lassen. Also es war dann so, dass es so eine Art kleine Opposition sich gebildet hat, die Witte eben absägen wollte. Also das schon zu der damaligen Zeit. Es gab diese Pfiffe, er ist ja selber Eisenacher Witte, also er hat den Eisenacher Handballspielen auch gelernt. Also er weiß ganz genau, wie diese Stadt funktioniert. Und das ließ sich alles immer nochmal übertünchen und begradigen. Und solange die Gesellschafter, die das Geld geben, dahinter standen, war Witte noch im Sattel. Aber die Gefahr bestand immer, dass das bald zu Ende sein würde. Und das deutete sich schon im Dezember ungefähr an, als es schon Gespräche gab und als die Gesellschafter schon erklären mussten, dass sie gemeinsam mit Witte den Weg der Neujustierung beim Verein gehen wollen. Und nun ist es dazu nicht mehr gekommen, sondern ich glaube, er ist irgendwie fast ein Bauernopfer in dieser ganzen Situation, weil der Verein ja neu aufgestellt werden soll. Und ja, da können wir jetzt gleich nochmal drüber reden.
Ja, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich möchte aber noch ein bisschen genauer eingehen auf das, was rund um René Witte und Micha Kaufmann damals los war. Wir müssen uns nichts vormachen, Dirk. Das sind beides spezielle Charaktere.
Genau, das sind Alpha-Tiere und die sind da aufeinander geprallt und jeder hat dem anderen dann Sack und Seil vorgeworfen und ja, da war dann nichts mehr zu machen, aber es ging dann eben weiter, also stellte sich die eine Gruppe eben hinter Kaufmann, dann ist zwischen dem Präsidenten und Witte ist auch was zerbrochen, zwischen Spitty und Alley. Also die haben dann auch nicht mehr richtig miteinander geredet. Also das war dann schon sehr, sehr extrem. Und Witte hat selber mal zugegeben, einer von beiden muss gewinnen. Also einer von den beiden Seiten muss gewinnen. Und wenn die nicht aus dem Verein ausgeschlossen werden, dann ist für mich irgendwann Schluss. Und jetzt ist für ihn Schluss.
Überrascht dich denn der Zeitpunkt? Also man hätte jetzt sagen können, pass mal auf, wir lösen das ganz sauber zum Ende der Saison.
Das war wahrscheinlich so ein bisschen der Plan, aber wie das meistens so ist im Leben, gehen solche Pläne selten auf. Also ich hatte schon 1-2 Wochen vorher, habe ich schon mehrere Informationen und mit Leuten gesprochen, die dann sagten, es besteht ein großes Finanzloch, Rechnungen werden nicht bezahlt, der Verein steht kurz vor der Pleite. weil an den EV die Zahlungen nicht mehr geleistet werden und so weiter. Also da war mir schon irgendwo klar, dass das jetzt nicht mehr lange gut geht und dass irgendwann die Entscheidung getroffen werden muss und dass der Rückhalt der Gesellschafter für ihn nicht mehr da ist.
Ich habe gelesen, du kannst gerne was dazu sagen, denn du bist ja komplett im Thema. Es handelt sich irgendwie um eine Summe von 30.000 Euro, die dem EV gezahlt werden müsste, aber irgendwie nicht gezahlt wird. Was steckt da genau dahinter?
Ja, der EV, der hängt natürlich logischerweise am Tropf von dieser Bundesliga GmbH. Also die unterstützt den EV, der sonst ja nur seine Mitgliedsbeiträge hat. Und zum Beispiel auch den Nachwuchskoordinator wird von der GmbH bezahlt. Und noch ein paar Spieler in der zweiten Mannschaft, die jetzt vom Abstieg in der dritten Liga stehen. Also diese Dinge sind jetzt nochmal hochgekommen. Dann gab es einen offenen Brief ohne Absender, wo diese ganzen Dinge nochmal aufgeworfen wurden. Und ja, also ich kann jetzt nicht genau sagen, was da an Detail an allem dran ist. Auf jeden Fall ist es so, dass 30.000 oder 60.000, ich habe da mehrere Summen gehört, die dem EV jetzt zuständen und die er noch nicht erhalten hat und ihn in Schwierigkeiten bringen. Also das soll wohl so sein. Aber wie gesagt, jeder Verein hat im Laufe der Saison immer mal solche wirtschaftlichen Unwägbarkeiten und in Eisenach ist das offenbar jetzt ein bisschen ausgebrochen und das ist jetzt auch benutzt worden, um sich vom Witte zu trennen, auch wenn der Präsident im MDR im Fernsehen gesagt hat, also das wäre nicht der Grund gewesen, sondern sie ziehen nur die sowieso geplanten Änderungen vor auf dem Weg des Strukturwandels.
Ist ein interessanter Strukturwandel. Bevor ich aber darauf eingehe und das Interview, was du gerade angesprochen hast im Fernsehen, würde ich gerne nochmal darauf eingehen, dass der eine dem anderen was vorwirft, der wirft dem was vor. Es gibt einen offenen Brief ohne Absender. Das ist ein ganz schönes Schmierentheater, also ganz ehrlich.
Ja. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwie menschlich ist, wenn sich alle Leute nicht mehr miteinander verstehen, aber das bricht dann eben so aus und ja, nun muss man einfach da einen Haken dran machen und muss einen neuen Weg gehen und hoffentlich geht er so erfolgreich wie mit Witte weiter und hoffentlich sind auch die Finanzlöcher nicht so groß, wie manche das erzählen. Das kann ich aber selber nicht sagen, was da für Schwierigkeiten jetzt bestehen, aber man bemüht sich also von allen Seiten zu sagen, dass der Verein also nicht in Gefahr ist.
Das hoffen wir natürlich. Du hast jetzt gerade ein Interview angesprochen, das vom Präsidenten gegeben wurde im Fernsehen. Und hattest du den Eindruck, er weicht da oft aus? Weil ich habe nur die Aussagen gelesen und wenn ich die Aussagen lese, habe ich den Eindruck, er ist ganz schön ins Schwimmen geraten.
Naja, natürlich muss er ja. Er kann ja nicht, also die nackte Wahrheit kann er nicht erzählen. Er muss irgendwas erzählen, was vermittelbar ist. Und ich halte ihn für einen sehr integren Menschen. Und ich glaube auch, dass er weiß, was René Witte geleistet hat für den Verein. Aber es war jetzt eben im letzten Jahr eben menschlich nicht mehr zueinander zu bringen. Und dann glaube ich eben auch, also die Gesellschafter versuchen ja eine Veränderung in der Struktur der GmbH durchzuführen. Also der Verein hat bis jetzt 50,1%. Also eine Mehrheit, aber hat natürlich die nicht wirtschaftlich unterlegt, also hat kein Geld. Und die Gesellschafter möchten eben einen dritten Gesellschafter dazu bekommen und den Verein dann eben auf 25,1% runtersetzen und damit selber eben leichter Entscheidungen treffen zu können, ohne auf den Verein angewiesen zu sein. Ja, das ist also sozusagen die neue Struktur, die sie gerne haben möchten. Und dazu brauchen sie natürlich die Zustimmung vom EV und von der Mitgliederversammlung. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so gewesen, dass man Witte nicht vermitteln konnte, den meisten Fans auch. Und ihn vielleicht deswegen hat jetzt über die Klinge springen lassen.
Ist interessant, dass du das sagst, auch den meisten Fans nicht. Also wenn ich jetzt Fan des TSV Eisenach wäre, müsste ich doch eigentlich René Witte für seine Arbeit über jetzt viele Jahre unfassbar dankbar sein. Ich meine, er war auch treibende Kraft, was die Wartburg Arena angeht. Da kann man jetzt morgen, also am Samstag des vergangenen Wochenendes sozusagen, wenn ihr diese Sendung hört, sogar mit irgendeiner digitalen Brille durch die Halle laufen und sich angucken, wie das dann irgendwann mal aussehen wird. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum so viel Undankbarkeit?
Naja, in der ganzen Fanszene, die haben ja alle Witte raus gerufen damals, als Kaufmann gegangen ist. Inzwischen hatte sich das alles wieder ein bisschen beruhigt und die ist auch völlig gespalten. Also wenn man jetzt so mal in diese Foren mal so reinschaut, da sieht man auch, wie die völlig gespalten ist. Also die einen sind für Witte und danken ihm und so weiter und andere, die sind eben kritisch gegenüber ihm. Das zeigt eben diese Situation in Eisenach, also diese Spaltung zwischen Sponsoren. Also es gibt Sponsoren, die unterstützen ihn weiter natürlich. Und dann gibt es Sponsoren, die haben sich nach und nach immer mehr zurückgezogen von ihm. Also das beschreibt das alles.
Eine traurige Entwicklung, wie ich finde. Ich habe es eben als Schmierentheater bezeichnet. Das ist schon eine harte Nummer. Zu der Halle nochmal. Für alle, die jetzt nicht Fan des TSV Eisenach sind. Das läuft aber.
Ja, also es ist alles ein bisschen mit Verspätung losgegangen, aber inzwischen ist soweit ist die Planung da und es wird auch fleißig gearbeitet dort. Also es war sogar schon ein Sprengstoffkommando da, das die Arbeiten begleitet hat, weil befürchtet hat, dass vielleicht irgendwo Weltkriegsbomben noch in diesem alten Gebäude sich befinden, im Keller oder unter der Erde. Das ist ja eine alte Fabrikhalle von dem Automobilwerk Hartburg. Und das wird jetzt sozusagen zu einer modernen Handballhalle umgestaltet mit dem Äußeren von der alten Automobilwerkstatthalle.
Ja, es könnte ja eine schicke Nummer werden und auch sehr, sehr speziell, so ein Markenzeichen sozusagen. Und von der Stimmung leben Sie ja in Eisenach. Also ich freue mich dann schon darauf, wenn diese Halle dann irgendwann steht. Wer macht das denn jetzt erstmal für den Moment? Also das sind Günther Oswald und Peter Kraus. Was sind das für Leute?
Ja, Peter Kraus ist der Vizepräsident vom e.V., und Günter Oswald ist ein Unternehmer, der seit über 30 Jahren Eisenach unterstützt und andere Thüringer Vereine. Also das ist ein ganz großer Sportsponsor, Federn Oswald, also so eine Firma. Und die läuft auch sehr erfolgreich, trotz eines Großbrandes voriges Jahr, hat er alles wieder auf die Beine gestellt. Und der wichtigste Sponsor ist natürlich Ralf Weber von Mantos. Das ist so ein Convenience-Food-Produzent, also produziert so für Fast-Food und so. Und der gibt den Löwenanteil des Etats. Ja, und diese Männer, die müssen sozusagen die erste Liga sichern mit den vielen anderen kleineren Sponsoren oder mittleren Sponsoren aus der Region. Das ist ja sowieso sensationell, dass das Eisenach überhaupt schafft, als kleine 40.000 Einwohnerstadt im Thüringer nirgendwo. Also mit großer Tradition und Geschichte, klar, aber mit wenig Großindustrie, dass man das da hinbekommt. Denn Opel oder jetzt ist es ja Stellantis, also die haben noch nicht die Taschen aufgemacht für Eisenach.
Ja, das wäre es natürlich. Ne? Dann könnte man wahrscheinlich die erste Liga auf Jahre sichern, wenn da noch Kohle von solchen Firmen mit dazukommen würde, gar keine Frage. Aber natürlich eigentlich, der Name im Thüringer Handball ist der Thüringer HC. Ja? Mehrfacher deutscher Meister bei den Frauen. Das ist eigentlich die große Nummer. Die kommen auch aus einem kleinen Ort, aus Bad Langensalza. Aber die ganzen Spielerinnen, die wohnen alle in Erfurt. Und deswegen ist das schon Konkurrenz im eigenen Bundesland. Aber mal fernab dessen müssen wir jetzt auch über eine potenzielle Nachfolgeregelung sprechen, lieber Dirk. Und dann habe ich einen Namen gelesen. Da bin ich ja ein bisschen vom Stuhl gefallen. Jennifer Kettemann. Ernsthaft? Tatsächlich?
Ich weiß es nicht. Also man kann ja jetzt jeden Namen nennen, der irgendwie auf dem Markt ist. Also der Kretsche ist auch auf dem Markt. Der ist auch genannt worden. Also in der Beziehung, sage ich mal, nichts ist unmöglich. Also ich frage mich nur, wie jetzt die beiden Sponsoren sozusagen dieses Vakuum erstmal bis Saisonende sozusagen durchziehen. Denn da müssen ja auch Entscheidungen getroffen werden, vielleicht Vertragsverhandlungen geführt werden oder so mit irgendwelchen Spielern, weiß ich nicht. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen mutig, das vor Saisonschluss alles zu machen. Aber gut, das ist wahrscheinlich der Druck, der öffentliche Druck eben auch gewesen, der jetzt entstanden ist. Aber Jennifer Kettemann, warum nicht? Ja, ich habe super Arbeit immer geleistet bei Rhein-Neckar-Löwen.
Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Sie ist ja jetzt auch ein paar Jahre aus der Branche raus. Sie ist aber Mitglied des HBL-Präsidiums, obwohl sie keinen Job mehr bei einem Verein hat. Das ist ja eigentlich eher ein bisschen ungewöhnlich, wenn man jetzt mal vom Präsidenten absieht, dann jemanden da wieder reinzuholen. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Mir geht's im Prinzip darum, dass, du hast es gerade als Vakuum beschrieben, dass da ein Vakuum herrscht. Ja, also man muss jetzt schon gucken, wie man das Auto auf der Strecke hält.
Ja, genau. Also wie gesagt, diese Leute sind ja erfahrene Unternehmer. Also das denke ich mal, das wird von Zahlen her kein Problem sein. Nur wenn dann eben so Entscheidungen zu treffen sind, die jetzt wieder getroffen hat, das weiß ich nicht, wie sie das jetzt so handeln. Aber gut, das wird auch klappen. Die Saison ist ja nicht mehr lang. Also es sind ja nur noch wenige Wochen. Dann ist ja sowieso erstmal Urlaub und dann kann man in Ruhe einen Geschäftsführer suchen, denke ich mal.
Ich habe übrigens gerade HBL-Präsidium gesagt. Ich meinte, das DHB-Präsidium ist ein kleiner, aber sehr, sehr feiner Unterschied. Also von daher muss ich das an der Stelle nochmal korrigieren. Aber ich will nicht sagen, dass man sich als Eisenacher Fan Sorgen um seinen Verein machen muss, aber zumindest mal ein paar Gedanken, weil das ist nicht der Weg, den so ein Verein gehen sollte. Weil ich glaube, das ist gerade bei kleineren Vereinen, die immer darum kämpfen müssen, auch erstmal jeden Euro zu bekommen von Sponsoren und zweitens natürlich sportlich auch in der Liga zu bleiben, ist es ganz wichtig, dass man eine Basis hat, die funktioniert. Sprich, dass die Leute, die auf den Ebenen ganz oben im Verein die Entscheidung treffen, dass die gut und vernünftig miteinander arbeiten und dass die auch mit einer gewissen Leidenschaft arbeiten. Ich finde schon, dass mit René Witte ein ganz wichtiger Stein rausbricht.
Ja, das ist so, aber wir haben es ja jetzt eine ganze Zeit besprochen. Es gab nur A oder B, also entweder er gewinnt oder er verliert. Und in dem Fall war es eben so, dass die Mehrheit eben dafür war, jetzt sich von ihm zu trennen. Und das ist jetzt so. Und jetzt kann er sich um seine Familie kümmern, kann sich um sein neues Leben kümmern. Und Eisenach muss sich um die Dinge kümmern, die jetzt offen stehen. Und das ist für so einen kleinen Verein viel genug. Also da denke ich mal, werden sie viel damit zu tun haben. Und ich hoffe, dass sie es so hinkriegen wie unter René Witte.
Sehen wir den nochmal im Handball? Kann der ohne Handball?
Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man den noch irgendwo mal sieht. Also keine Frage. Also ich habe jetzt mit ihm nicht mehr gesprochen. Ich hatte mit ihm in Minden noch mal ein bisschen gesprochen. Da deutete sich schon an, dass er ein bisschen, wie sagt man so schön, den Kanal voll hat von diesen ganzen Auseinandersetzungen. Er freute sich über den Klassenerhalt an dem Tag. Aber die andere Seite, die wurde auch schon deutlich da. Er ahnte, glaube ich, schon, was bald passieren könnte.
Ja, das spricht ja dann auch für sich. Nun gut, also, wir müssen abwarten, was da genau passiert beim TSV Eisenach. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und ich hoffe, das nächste Mal, wenn ich mit dir spreche, dass die Gründe deutlich positiver sind. Trotzdem natürlich herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast ja auch ein bisschen was zu tun und hattest gar nicht so viel Zeit eigentlich, aber ich habe mir jetzt ja gut 20 Minuten rausgenommen, mit dir darüber zu sprechen und ich denke, das war auch wichtig zur Einordnung für alle, die das Thema genauso überrascht hat wie mich oder vielleicht den einen oder anderen ein bisschen weniger. Es kommt ja immer drauf an, wie viel Blick man darauf hat. Also danke nochmal für deine Zeit. Kurze und letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht's weiter. Weiter geht's. Einen Teil haben wir noch für euch in der heutigen Sendung. Und bevor wir jetzt zum Frauenhandball blicken, schauen wir nochmal auf die zweite Bundesliga bei den Männern. Denn da können wir gratulieren. Und zwar der SG BBM Bietigheim und dem HBW Balingen-Waldstätten. Bietigheim ja souverän durch die Saison gegangen. Und auch die Balinger haben auch nur 2 Zähler Rückstand auf Bietigheim. Bei Bietigheim ja der Abschied von Ica Romero, der ansteht. Er wird Trainer, beziehungsweise ist es schon, der österreichischen Nationalmannschaft, aber dann nicht mehr in Doppelfunktion hat. Und Meierhofer kehrt da ja zurück. Also zwei alte Bekannte in der ersten Liga, insbesondere Balingen, die ja viele, viele Jahre im Oberhaus unterwegs gewesen sind. Und am Ende der Tabelle ist es ein ganz enges Höschen. Also Oppenweiler Backnang ist längst abgestiegen, aber die HSG Krefeld Niederrhein und TuS-Em Essen, die duellieren sich ganz intensiv. Wer bleibt drin? Steigt der TuS-Em tatsächlich ab? Das wäre natürlich eine Nummer. Da hätte wahrscheinlich niemand mit gerechnet. Insbesondere nicht, dass Krefeld so gut mithalten kann in der zweiten Liga. Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein, denn wir sprechen ja über erstmal das dritte Spiel im zweiten Halbfinale der Frauenplayoffs und auf das, was ansteht in den kommenden Wochen dann im Endspiel zwischen der HSG Blomberg-Lippe, die sich durchgesetzt hat gegen Thüringen, sehr, sehr souverän in Spiel 3 und Borussia Dortmund. Und das mache ich mit Christian Frost von Sport Europe. Hallo Christian.
Hallo Sascha, grüße dich.
Bin sehr erfreut, dass du mit dabei bist, denn du bist zum ersten Mal mit dabei, aber wir haben uns schon oft ausgetauscht und miteinander gesprochen und ich dachte, das wäre doch auch mal eine tolle Gelegenheit. Ja, lass uns blicken auf das, was passiert ist zunächst mal. Auf der einen Seite eine sehr souveräne Serie von Borussia Dortmund, auch wenn die Ergebnisse einigermaßen eng waren gegen die HSG Bensheim-Auerbach, gegen die Flames, aber wir blicken primär auf das, was jetzt gestern Abend in Blomberg passiert ist. Ich habe paar Minuten zu spät eingeschaltet und da war das Spiel schon entschieden. Also völlig verrückte Nummer, gefühlt zumindest, ist es so gewesen. Endstand 35-24, zur Pause stand es 19-10. Also das war ja im Prinzip eine blitzsaubere Vorstellung von Blomberg.
Man kann es einfach so beschreiben, das ist so. Ich meine, wer die Spiele Blomberg gegen Thüringen kennt, es war gestern übrigens das 60. Pflichtspiel, wenn die Statistik stimmt, der weiß eigentlich immer, dass das enge Kisten sind. Natürlich Thüringen auch immer die Oberhand hatte in der Vergangenheit, aber Blomberg musste ins dritte Spiel gehen und das war nun mal gestern. Und ja, die Blomberger, die haben einfach nichts anbrennen lassen. Die sind zu Hause einfach eine Bank. Man hat gesehen, direkt beim Aufwärmen, Sascha, du kennst das, man beobachtet das als Kommentator ja auch, wie ist die Körperspannung oder wie ist die Körpersprache. Und Blomberg hat von Anfang an eigentlich gezeigt, dass sie dieses dritte Spiel gewinnen wollen und das haben sie ja auch souverän gemacht.
Der Halbzeitstand sagt ja alles aus, plus 9. Und es kam natürlich auch dadurch zustande, dass die Abwehr von Blomberg extrem gut agiert hat. Also ultra aggressiv, was du gerade ja schon angesprochen hast. Manchmal kann man das beim Aufwärmen schon erkennen. Man kann auch vielleicht beim Gegner teilweise erkennen, dass das nicht deren Spiel wird. Wie war denn die Ausstrahlung der Thüringer Spielerin? Weil Herbert Müller ist ja ein Trainer, der seine Spielerinnen in der Regel extrem heiß machen kann.
Also gerade nach dem zweiten Spiel in der Salzerhalle, wo ja Thüringen mit einem Tor gewonnen hat und ja dieses dritte Spiel sozusagen erspielt hat, waren natürlich auch da, waren die Köpfe oben. Ne? Sie wollten auch dann zeigen, pass auf, Blomberg hat seit, ich glaube, April 25 zu Hause nicht mehr verloren, aber jede Serie endet, das hat Herbert Müller ja auch immer im Vorfeld gesagt. Sie wollten einfach Blomberg knacken und deswegen sind da rangegangen. In meiner Meinung ist es so, dieses 7-6, was Herbert Müller ja ganz gerne spielt, diese Überzahl, das hat am Anfang vielleicht den Ausschlag gegeben, dass Blomberg sich absetzen konnte und Thüringen dann ja einfach hinterhergelaufen ist. Herbert Müller hat es angesprochen, auch in der Auszeit, dass Blomberg viel, viel aggressiver verteidigt, als es Thüringen macht. Ja, aber ich denke mal, wenn man erstmal 6-7 hinten liegt, dann ist das in so einem Spiel einfach nahezu unmöglich. Also da muss schon fast ein Handballwunder passieren, ne, um da noch dran zu kommen.
Du hast ja auch gerade diese unglaubliche Serie der Blombergerinnen angesprochen. Seit Ewigkeiten zu Hause kein Spiel verloren. Und das ist eben der Vorteil, wenn du dann in der Hauptrunde Erster wirst. Und ich weiß nicht, müssen wir noch ein paar Worte verlieren über dieses dritte Spiel? Eigentlich ist dazu alles gesagt. Wir können vorausschauen, ne?
Wir können vorausschauen. Also ich sage mal, das habe ich auch immer wieder gesagt. Blomberg ist einfach in den 2 Jahren jetzt gereift. Das waren jetzt solche entscheidenden Spiele, die sie vielleicht vor 2 Jahren noch verloren hätten. Dieses Mal sind sie einfach so mental gewachsen, auch in der Serie. Die hatten letztes Jahr schon eine sehr gute Serie, sind nur an Ludwigsburg gescheitert. Und diese Serie genauso, haben dann ja im letzten Hauptrundenspiel noch den BVB zu Hause geschlagen, haben am letzten Spieltag sozusagen noch die Tabellenführung errungen. Also da ist eine sehr, sehr mental starke Truppe, die jetzt auf Dortmund trifft. Dortmund brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist einfach Qualität, auch in der zweiten Reihe, wenn man eine zweite Reihe überhaupt so bezeichnen darf. Deswegen, das wird eine richtig spannende Nummer und ich bin mir auch sehr sicher, dass wir 3 Spiele sehen werden.
Oha, oha, das ist ja mal eine Ansage. Also, Vorteil, HSG Blomberg-Lippe ist klar, ein Heimspiel mehr. Da müssen wir nicht drum rumreden. Die Bilanz ist relativ eindeutig. Auch bei dem Spiel jetzt am Ende der Hauptrunde hatte ich irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Dortmund das gewinnen würde, sondern dass Blomberg es auf jeden Fall gewinnt. Nike Kühne ist als absolute Schlüsselspielerin in einer fantastischen Verfassung. Sie wirkt auch nicht überspielt. Den Eindruck hätte man in der Vorsaison gerade gegen Ende gewinnen können, wenn man mal genau hingeschaut hat. Ich glaube, sie hat auch gelernt, zum Beispiel aus dem Final Four in der European League im vergangenen Jahr und so weiter. Und natürlich auch bei so Final Fours wie im DHB-Pokal, da gewinnt man an Erfahrung. Sie ist immer noch eine junge Spielerin. Auch das sollten wir nicht vergessen. Und natürlich wird sie dann auch peu à peu besser. Also, sie ist in einer fantastischen Verfassung. Dann hat Blomberg 3 Torhüterinnen zur Verfügung auf einem ähnlichen Niveau. Auch das sicherlich kein Nachteil. Wobei, Christian, sich dann immer Vereine entscheiden zu müssen zu Beginn, das ist dann schon eine schwierige Nummer.
Das ist schon schwierig und ich muss es objektiv auch betrachten von außen. Teilweise war mal so ein Torwartwechsel auch nicht die beste Option. Da muss man dann entscheiden, okay, spiele ich mit meiner Besten oder muss ich so ein bisschen soziale Gerechtigkeit herrschen lassen? Das ist bei so einem Dreiergespann halt auch immer ein bisschen schwierig, auch für den Torwarttrainer, auch für den Trainer. Aber man muss sagen, Melanie Veit ist in einer Top-Verfassung. Sie macht hinten die Bude dicht. Und mit Nicole Roth als Alternative zu Lara Lepschi, ich glaube, am Torwart wird es in den Spielen nicht scheitern, denke ich.
Dann lass uns doch mal darüber reden, warum es aus Blomberger Sicht scheitern könnte. Wo ist ein Punkt, wo du sagst, puh, das ist vielleicht etwas, das funktioniert noch nicht so, wie es funktionieren müsste, um am Ende deutscher Meister zu werden?
Also Blomberg hat immer Probleme seit Jahren eigentlich, das ist ja bekannt, gegen eine offene Deckung zu spielen. Das heißt, wenn Spielerinnen aus dem Spiel genommen werden oder es wirklich sehr, sehr hoch steht, eine 5-1-Deckung, eine 4-2-Deckung haben wir teilweise schon gesehen, da ist Blomberg ja schwer in der Lage oder sie brauchen eine gewisse Zeit, sich darauf einzustellen. Da sind schon mal viele Gegentore gefallen, weil einfach die Bälle vorne verworfen wurden oder technische Fehler provoziert wurden. Das wird ein so ein Faktor sein. Und letztendlich trotzdem auch, es ist immer noch eine junge Mannschaft, trotz der Erfolge, die sie jetzt ja auch feiern konnten. Du hast eine Nike Kühne angesprochen, die ist sehr gereift, jetzt auch in der Weltmeisterschaft. Das hat man gesehen, dass sie da sehr viel mitgenommen hat. Aber auch sie ist halt noch sehr, sehr jung Und ob das dann in dieser Drucksituation bis zum Ende durchgespielt werden kann oder ob dann sich doch die Nervosität bemerkbar macht. Also da bin ich mir noch relativ unsicher, ob Dortmund da nicht einfach die abgeklärtere Mannschaft ist, die einfach auch in Drucksituationen, die es gewohnt sind durch Champions League und so weiter, da nicht den mentalen Vorteil hat, ne?
Und Sie haben schon einen Titel, das heißt, Sie könnten einen Tacken befreiter aufspielen. Das natürlich ist auch die Erwartungshaltung in Dortmund eine höhere. Das ist ja ganz klar. Jetzt haben wir über die Torhüterin schon gesprochen. Wir haben über Nike Kühne gesprochen. Du hast die Probleme gegen offensive Deckung, die Dortmund ja auch spielt übrigens, angesprochen. Haben wir noch so einen X-Faktor, also eine Spielerin, wo du sagst, auf die müssen wir achten, die könnte, ja, wenn es bei Kühne nicht funktioniert, diejenige werden, die dann auf einmal in Erscheinung tritt und es in Richtung Blomberg zieht?
Also ich bin sehr begeistert von dem isländischen Rückraum, das muss man einfach mal sagen. Da haben wir Diana Magnus dort hier auf der Halbrechten, wir haben links Andrea Jakobsen, die eigentlich 1:1 austauschbar ist gegen Nike Kühne, also wirklich ein sehr hohes Niveau spielt. Aber auch Elin Magnus dort hier, die 33 auf der Zentrale, die hat sich eigentlich wirklich als große Führungsspielerin herauskristallisiert. Das heißt, sie verteilt nicht nur die Bälle, sondern nimmt auch die Lücken wahr und geht dann da auch rein. Also Elin Magnus dort hier wird mit Sicherheit in einer guten Verfassung, wird Dortmund ordentlich Probleme machen.
Dann schauen wir auf Dortmund und was beim BVB funktioniert oder auch nicht funktioniert. Also, wenn du jetzt aus der Distanz, weil du ja die Blomberger Heimspiele kommentierst, den BVB bewerten musst, was fällt dir auf? Wie ist die Mannschaft drauf und was macht sie gut, deiner Meinung nach?
Also Borussia Dortmund ist eigentlich immer unberechenbar, das muss man einfach mal sagen. Man hat da eine Alina Greisels mit 129 Toren in der Hauptrunde. Diese Antl am Kreis, die ist unbezwingbar mehr oder weniger. Die setzt sich so durch mit ihrem Körper, die fängt jeden Ball. Also da ist fast jedes Anspiel am Kreis ist da drin. Dana Bleckmann, ganz klar, im Rückraum links. Also das ist schon eine sehr, sehr potenzielle Mannschaft, der über Lassurs. Wobei man auch sagen muss, jetzt die Spiele gegen Bensheim in Dortmund, das war alles sehr, sehr eng, ne? Und auch das Rückspiel. Also ja, ich mag da eigentlich nicht die Glaskugel rausholen. Fakt ist, der BVB ist einfach doppelt sehr, sehr gut besetzt. Henk Gruner, ein Weltklasse-Trainer eigentlich, der immer irgendwie eine Lösung parat hat, selbst wenn es mal nicht läuft. Boah, Sascha, wenn du mich fragst, wie das Spiel ausgeht, ich weiß es nicht. Also ich sage ja, ich tippe, es gibt 3 Spiele. Ja, ich bin also wirklich so ein bisschen ratlos nicht, aber ich kann dir nicht sagen, wer mein Favorit ist. Beide haben da ihre Vorzüge. Der BVB wird es spielerisch ein bisschen besser machen. Dortmund wird ihr Heimvorteil nutzen, wird es mental ein bisschen besser machen, denke ich. Aber ja, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, ne?
Naja, ein bisschen hast du das schon getan, wenn du sagst, es gibt auf jeden Fall 3 Spiele. Dortmund wird den Heimvorteil nutzen. Also können wir davon ausgehen, es gibt erstmal 2 Heimsiege und dann im dritten Spiel kommt es ganz, ganz extrem auf die Nerven an. Also käme es, kommt es natürlich auch in den ersten beiden Spielen, aber trotzdem. Also was beim BVB sicherlich ein Faktor ist, Sarah Wachter ist aktuell nicht fit. Und ja, kann sein, dass sie dann in den Finalspielen mit dabei ist. Sie leidet unter einer Hüftverletzung, das jetzt schon ein bisschen länger. Sie hat die beiden Spiele gegen Bensheim verpasst. Das kommt ja vom DHB-Pokalfinal vor. Seitdem hat sie große Probleme. Und jetzt müssen sie mit Melinda Sikora und Theodora Roncevic da zwischen den Pfosten agieren. Und ich muss sagen, die junge Montenegrinerin, also Theodora Roncevic, die hat das teilweise echt gut gelöst. Und die spielt ja auch noch in der zweiten Mannschaft und den Aufstieg in die dritte Liga. Also das ist auf jeden Fall eine äußerst talentierte Torhüterin mit sehr, ja, wie soll ich sagen, geschmeidigen Torhüterbewegungen. Also die hat auf jeden Fall was auf dem Kasten und Melinda Sikora mit ihrer Erfahrung kann auch immer mal ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Es wird aber 2 sehr gute Spiele brauchen, um diese Finalserie zu gewinnen. Dann hast du den Rückraum schon ein bisschen angesprochen. So ein bisschen das Sorgenkind vielleicht beim BVB ist Guro Nestaker, eigentlich eine fantastische Spielerin, gar keine Frage. Aber seit dem Final Four im DHB-Pokal leidet sie ein bisschen unter einer Formkrise. Das hatte sich dann schon angedeutet in den Playoffs in der Champions League gegen Ferencváros, da sind sie ja ausgeschieden, zu Hause verloren, auswärts immerhin noch unentschieden gespielt. Das könnte so ein Thema werden und Alike van Maurik ist auf der halbrechten Position als Linkshänderin mehr oder weniger auf sich alleine gestellt, weil Alicia Langer schon seit Monaten verletzt ist. Ich glaube, Christian, das kann auch ein Faktor werden, denn wenn du da mit einer Rechtshänderin agieren musst, ändert sich einfach das Spiel.
Das ist so. Aber ich sag mal, wenn du eine Rechtshänderin hast, oft ist es auch so, dass der Gegner sich da nicht so richtig drauf einstellen kann, ne? Und das kann natürlich auch echt ein Vorteil sein, oder?
Ich weiß es nicht, weil die Situation war ja schon so beim letzten Hauptrundenspiel, also am letzten Spieltag der Hauptrunde war ja Borussia Dortmund in Blomberg zu Gast. Das haben wir eben schon so ein bisschen angedeutet für alle, die da nicht so im Thema sind. Und da hatte Blomberg ja schon mal die Gelegenheit zu sehen, wie das ist. Da kam Van Maurik gerade aus einer kurzen Verletzungspause zurück, die war noch nicht so in Schwung. Jetzt aktuell spielt sie sehr gut, deswegen bin ich da relativ optimistisch aus schwarz-gelber Sicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dann leichter ist, das zu verteidigen. Jetzt hat Dortmund mit Kelly Vollebrecht eine relativ gute Rechtsaußen, die trifft auch mal aus einem spitzeren Winkel. Aber wie du schon sagst, es ist äußerst schwer einzuschätzen. Ich habe ein paar Fragen auch bekommen, weil ich erzählt habe, dass ich darauf vorausschaue. Und eine Frage war auch, wird denn Blomberg, wenn sie Meister werden würden, überhaupt Champions League spielen?
Das ist eine gute Frage. Da muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir die Tage mit Dan Henning Himborn mal so neben den Kulissen gesprochen. Das, natürlich ist das so, wenn man Meister wird, wie will man es einer Mannschaft erklären? Spielt man Champions League? Ja, nein. Ich bin mir eigentlich sicher, dass sie es machen werden. Einfach weil das können sie nicht machen, wenn sie Meister werden. Das ist der erste Titel, die erste Möglichkeit, Champions League zu spielen. Ich gehe davon aus, dass sie es machen werden. Das wird eine finanzielle Geschichte natürlich auch werden, weil es immer noch ein bisschen teurer ist als in der European League. Aber ich gehe davon aus, und so waren die Signale auch seitens des Vereins, aber ich bin bei den internen Sitzen natürlich nicht dabei, was da hinter den Kulissen besprochen wird, auch mit dem Trainer und so weiter. Das kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber ich würde sagen, wenn sie Meister werden, dann würden sie nächstes Jahr auch Champions League spielen wollen.
Ich bin der Meinung, sie müssen. Einfach auch aus dem Grund, dass es nicht zu rechtfertigen ist gegenüber den Spielerinnen, hast du gerade ja auch schon gesagt. Also ich glaube, man muss das auf jeden Fall tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Eine Sache möchte ich aber noch anmerken. Alle drei Spiele sind für einen Sonntag terminiert. Jetzt kann man einmal dann auch darauf verweisen, dass Spiel 2 im Free-TV läuft. Okay, und der nächste Tag ist Pfingstmontag. Da haben die Leute dann auch frei. Aber eine Meisterschaft sonntags feiern, wenn man am nächsten Tag raus muss, das finde ich für die Spielerinnen und für die Fans äußerst unglücklich. Wie denkst du darüber?
Also bei den Männern ist es wahrscheinlich egal, weil die alles Vollprofis sind. Bei den Frauen ist es halt wirklich so, die müssen montagmorgens eventuell in der Uni zur Arbeit oder sonstige Sachen machen. Ja, es ist unglücklich, da gebe ich dir recht, Sascha. Es hat natürlich was auch mit den TV-Zeiten zu tun, ganz klar. Andererseits ist so ein Sonntagnachmittag für Zuschauer, um die Halle voll zu machen, natürlich eigentlich ideal. Das ist, finde ich, fast schon besser als Sonntagabends 18 Uhr, weil die meisten dann irgendwie sagen, ich habe noch was anderes vor. Also den Termin finde ich gar nicht so schlecht, Sascha. Mir ist gerade noch was eingefallen, was vielleicht auch ein Faktor sein könnte, dass Dortmund jetzt nur 2 Spiele gemacht hat und Blomberg 3. Also ich finde es nicht nachteilig zum Beispiel, dass Blomberg jetzt noch ein drittes Spiel machen musste, weil einfach diese Emotionen jetzt näher dran sind, als wenn man einmal ausgesetzt hat.
Glaubst du denn, Blomberg braucht unbedingt diese Emotionen, um Meister werden zu können?
Ich glaube schon, dass Emotionen in Blomberg ein ganz großes Thema ist. Und gerade jetzt auch dieses Erfolgserlebnis nochmal. Wir sprechen immer noch vom Thüringer HC, der ja 7-mal deutscher Meister geworden sind und sämtliche Erfolge gefeiert haben. Einen so hohen Sieg und deutlichen Sieg finde ich schon wichtig, den jetzt eine Woche vorher zu erleben, um das mitzunehmen. Da sehe ich Blomberg dann so ein bisschen mental im Vorteil gegenüber Dortmund, die jetzt halt einmal ausgesetzt haben, ne?
Ja, kann ich nachvollziehen, was das Thema angeht. Ich glaube auch, dass Borussia Dortmund diese Emotion nicht unbedingt braucht. Also nicht so sehr braucht wie Blomberg. Das ist die bessere Formulierung. Sie brauchen natürlich auch Emotionen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kannst du am Ende keine Titel gewinnen. Und ja, es wäre ja auch das erste Double der Vereinsgeschichte. Also was ganz, ganz Großes. Und als der BVB 2021 zum ersten und einzigen Mal deutscher Meister geworden ist, da gab's keinen Support von den Fans. Ich bin in der Halle gewesen beim Spiel gegen Bietigheim, das war ein Schlüsselspiel Ende März 2021 und dann, als die Meisterschale übergeben wurde ohne Zuschauer, das war furchtbar. Deswegen glaube ich, weil ja ein paar Spielerinnen von dieser Mannschaft noch mit dabei sind, Alina Greisels, Dana Bleckmann und Kelly Vollebrecht müssen das sein, dann ist es natürlich auch so eine Situation, wo du das halt auch erleben möchtest mit deinen Fans im Rücken, und ich weiß, dass viele schon planen, nach Blomberg zu kommen. Bin mal gespannt, wie sie das mit der Ticketsituation lösen. Also, Wir haben das geklärt. Einen kurzen Blick möchte ich noch werfen auf die Ergebnisse der Playoffs Platz 5 bis 11. Da gab es nämlich gestern einen ganz, ganz wichtigen Erfolg des BSV Sachsen-Zwickau in Neckarsulm. Deswegen sieht es für die Sächsinnen extrem gut aus, was den Klassenerhalt angeht. Heute gibt es noch ein Spiel von Buxtehude gegen Halle Neustadt. Das ist auch relativ wichtig, ja, im Kampf um den Klassenerhalt, denn der letzte muss ja dann in die Relegation. Und in der zweiten Liga gab es einen wichtigen Erfolg der Füchse Berlin gegen die Mannschaft des HC Leipzig. Und deswegen ist es da extrem spannend an der Tabellenspitze. Die Füchse haben 8 Minuszähler, Leipzig 9 und Nürting 10. Und es gibt noch ein direktes Duell, ich glaube, zwischen Berlin und Nürting. Also da kann sich noch mal einiges verschieben. Da ist noch überhaupt nicht sicher, 3 Spieltage vor Ende, wer aufsteigen wird und wer in die Relegation kommt. Von daher müssen wir das auf jeden Fall noch abwarten. Christian, danke für deine Zeit und deine Einschätzung. Und ich hoffe, du hast viel Spaß bei der Finalserie. Und noch ein kurzer Hinweis, falls ihr denkt, tolles Format, möchte ich gerne unterstützen, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab oder schaut in die Shownotes, dort gibt es einen Link zu PayPal, findet ihr auch auf kreisab.de und natürlich seid ihr eingeladen zu folgen bei den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, YouTube und vor allem, wie immer, Instagram. Habt eine gute Woche und bis zur nächsten Sendung. Übrigens dann langes und exklusives Interview mit Patrick Krötzky von den Rhein-Neckar-Löwen. Tschüss!